Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Lore to Go von Elsa Götting. Ich bin Titus Ulrich und neben mir sitzt...
Mein Name ist Ando und ihr kennt mich bereits schon aus der letzten Folge mit Johanna.
Ja, heute sprechen wir mit Herrn Professor Dr. Florian Meine über das Thema der Wahlrechtsreform. Wie zu Beginn jedes anderen Podcasts würden wir erstmal Ihnen die Möglichkeit geben, sich vorzustellen.
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Schön hier zu sein. Ich heiße Florian Meine. Ich bin seit dem Wintersemester 2020-21 in Göttingen und unterrichte hier Verfassungsrecht, vergleichendes Verfassungsrecht, politische Wissenschaften, Staatstheorie, solche schönen Fächer, die sich so an den Randbereichen des öffentlichen Rechts bewegen. Ich war vorher lange in Berlin und dann kurze Zeit in Würzburg und bin jetzt eigentlich dem Gefühl nach ganz neu in Göttingen, denn ich hatte ein Corona-Jahr, was im Wesentlichen auf Video stattgefunden hat, und dann war ich ein Jahr in den USA. Also eigentlich gefühlt ist das mein erstes richtiges Jahr in Göttingen. Und es ist sehr schön, hier zu sein.
Ja, vielen Dank erstmal für diesen kleinen Einstieg. Meine erste Frage wäre zunächst einmal, das Thema ist jetzt eben die zuletzt beschlossene Wahlrechtsreform. Vielleicht erstmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich noch nicht so in das Thema eingearbeitet haben, beziehungsweise bei denen vielleicht auch Staatsrecht 1 ein bisschen länger her ist, könnten Sie vielleicht erstmal das Wahlrecht, wie es bisher war, zusammenfassen, also die Grundzüge des Wahlrechts einfach nochmal, dass man so einen kleinen Input da rein hat?
Dafür müssen Sie gar nicht, das müssen Sie gar nicht so einleiten, denn das deutsche Wahlrecht ist in der Tat oder war bisher ein besonders kompliziertes Wahlrecht, und euch selber muss immer, wenn ich es in der Vorlesung Staatsrecht 1 erkläre, mir selber nochmal kurz klar machen, wie ich es eigentlich erklären möchte, um es möglichst runterzubrechen auf und einfach verständlich zu machen. Das Wahlrecht ist deswegen kompliziert, weil es drei Dinge miteinander verbindet. Erstens ein Verhältniswahlrecht, das heißt ein Wahlrecht, was die Stimmenanteile der Parteien übersetzt in anteilige Kontingente von Sitzen im Parlament, proportional. Zweitens aber ein System, in dem es Wahlkreise gibt, und in diesen Wahlkreisen wird eine Personenwahl durchgeführt. Das wird so verbunden, dass die Wahl in den Wahlkreisen zu sogenannten Wahlkreissiegern führt und diese Wahlkreissieger dann primär angerechnet werden auf die Sitzkontingente der Parteien. Von der Parteiliste, von der Liste, mit der die Parteien antreten, werden erst dann Kandidaten gezogen und auf Parlamentssitze gebracht, wenn es für diese Partei keine Kandidaten mehr gibt, die Wahlkreise gewonnen haben und deswegen auf diese Kontingente angerechnet werden. So sind diese beiden Systeme, Wahlkreise, Proportionalwahlrecht, miteinander verzahnt. Drittens schließlich hat dieses Bundestagswahlrecht, was wir bisher hatten und was wir auch künftig weiter haben werden, eine explizit föderative Komponente. Es kennt nämlich nicht einheitliche Bundeslisten, sondern ausschließlich Landeslisten. Parteien treten also mit verschiedenen Listen an, die innerhalb der Landesverbände der Parteien beschlossen werden. Das ist im Wesentlichen so, das kann man jetzt ganz viel sagen, aber das ist im Wesentlichen so die politische Idee des jetzigen Wahlrechts.
Ja, vielen Dank. Was hat denn genau dieses System besonders reformbedürftig gemacht?
Darauf gibt es mehrere Antworten. Die erste Antwort ist eine normative, die zweite Antwort ist eine politische. Die normative Antwort ist, das alte Wahlrechtssystem war systematisch zugeschnitten auf die Existenz von zwei dominierenden Parteien. Warum ist das so? Das ist gar nicht so ganz leicht zu sehen. Es war systematisch darauf zugeschnitten, erstens, weil die Legitimation von Wahlkreisgewinnen natürlich umso besser ist, je höher typischerweise der Anteil ist, mit dem Wahlkreise gewonnen werden. In einem System, wie wir das in der Bundesrepublik vielleicht so am reinsten in den 60er, 70er, auch noch frühen 80ern hatten, wo es im Wesentlichen zwei große Parteien gibt und da gibt es noch die kleine FDP, werden eben die meisten Wahlkreise gewonnen mit Erststimmenanteilen von vielleicht 40, 45, häufig auch über 50%. Da steht hinter dem Wahlkreissieger eine große Legitimation. In einem Vielparteiensystem, wie wir es inzwischen in der Bundesrepublik zunehmend haben, wird die Marge, mit der der Wahlkreis gewonnen wird, typischerweise immer kleiner. Sie finden heute auf der politischen Karte der Bundesrepublik viele Wahlkreise, die mit 23, 24, 25, 26, 27% gewonnen werden. Und das ist natürlich schon auch ein normatives Problem, weil man sagen muss, in einem Wahlkreis, wo der Erststimmensieger 25% der Erststimmen hat, haben 75% der Wahlberechtigten im Wahlkreis jemand anderes gewollt. Das ist also der erste Grund. Der zweite Grund hängt mit den Überhangmandaten zusammen. Je geringer der Zweitstimmenanteil der Parteien wurde, der großen Parteien wurde, also muss ich klar machen, dass über lange Zeit CDU, also Unionsparteien und SPD, über 85% der Zweitstimmen unter sich aufgeteilt haben. Je geringer dieser Anteil ist, inzwischen ist er ja unter 50%, je geringer dieser Anteil ist, desto wahrscheinlicher wird es, dass die ehemals großen Parteien zwar noch Wahlkreise mit relativ geringen Erststimmenmehrheiten gewinnen, aber für diese Wahlkreissieger keine Sitzkontingente nach dem Stimmenanteil der Zweitstimmen zur Verfügung stehen. Sie gewinnen also mehr Wahlkreise, als sie nach dem Proportionalergebnis Sitze hätten. Diese Konstellation bezeichnet man als Überhangmandateproblem. Und dieses Überhangmandateproblem ist eben eine Folge der Schwäche der Volksparteien. Es ist nicht die Folge dafür, dass sie in den Wahlkreisen so stark sind, sondern es ist die Folge, dass sie bei den Zweitstimmen so schwach sind. Und das ist der zweite Grund, wieso das Wahlrecht systematisch darauf kalkuliert war, dass es diese beiden großen Parteien gibt. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, naja, das Wahlrecht war, weil es eben auf die beiden Volksparteien zugeschnitten, weil es diese Effekte hat, zunehmend ein Sinnbild der Reformunfähigkeit des politischen Systems geworden. Weil die Überhangmandate hatten den Effekt, dass der Bundestag immer größer wurde. Und dieses Anwachsen des Bundestages, also ein nicht intendierter Nebeneffekt des Wahlrechts, führte dazu zu der Frage, ob eigentlich der politische Betrieb, die Gesetzgebung, die Regierung, die Parteien noch in der Lage sind, dieses Problem zu lösen. Und weil es ihre eigenen Interessen betraf, wurde es zunehmend zu einer paradigmatischen Frage danach, ob das politische System eigentlich insgesamt noch eine innere Reformfähigkeit ausbildet. Und das ist ja in der Demokratie eine ganz zentrale Frage. Demokratien unterscheiden sich von anderen Systemen unter anderem dadurch, dass sie in der Lage sind, über ihre eigenen Spielregeln nachzudenken und die eigenen Spielregeln auch zu verändern.
Das war schon mal ein sehr, sehr informativer und sehr interessanter Einblick über das bisherige Wahlrecht. Nun wurde ja auch vor wenigen Wochen auch die neue Wahlrechtsreform nun ja im Bundestag auch verabschiedet. Herr Professor Meinl, was wurde denn nun konkret beschlossen?
Ja, vielleicht, wenn ich darf, noch ein kleiner Schlenker. Man versteht das, was beschlossen wurde, vor allem, glaube ich, dann gut, wenn man sich kurz nochmal überlegt, was nicht beschlossen wurde. Das bisherige System hätte man im Prinzip in drei verschiedene Weisen abändern können. Ich hatte ja gesagt, es hat drei Komponenten. Erstens die Verhältniswahl, zweitens die Landeslisten und drittens die Wahlkreise. Dieser nicht intendierte Effekt mit den Überhangmandaten hätten sie erstens dadurch lösen können, dass sie einfach die Sache zulasten der Verhältniswahl lösen. Sie sagen einfach, die Wahlkreise sind halt gewählt, dafür gibt es ja keinen Sitz, sondern sie kommen die extra dazu. Und dann wird eben das Stimmenverhältnis der Parteien wird dann eben nicht so repräsentiert. Machen wir so. Das wäre eine Lösung gewesen. Diese Lösung hat das Bundesverfassungsgericht aber in seiner Rechtsprechung als Problem der Chancengleichheit oder wie der Terminus technicus ist, der Erfolgswertgleichheit der Stimmen rekonstruiert. Dafür sprach auch manches, weil natürlich der Vorteil, der durch die Überhangmandate entsteht, nicht gleichmäßig über das politische Spektrum verteilt wird, sondern es sind immer dieselben Parteien, nämlich natürlich statistisch sehr überwiegend die Unionsparteien, die Wahlkreise überproportional gewinnen. Das heißt, es ist einfach ein Vorteil, ein strategischer Vorteil der Unionsparteien. Und dagegen hat das Verfassungsgericht dann gesagt, nein, diese Übergangsmandate müssen ausgeglichen werden, sodass das politische Stimmenverhältnis insgesamt gewahrt wird. Dadurch wurde der Bundestag noch sehr viel größer. Also die Lösung, das Problem zu lösen zu Lasten der Verhältniswahl, funktionierte nicht. Also aufgrund der Karlsruher Rechtsprechung. Dann hätte man natürlich das Problem lösen können, indem man die Landeslisten untereinander verrechnet. Man hätte es lösen können durch zulasten der föderativen Struktur. Man hätte einfach sagen können, okay, wenn in der baden-württembergischen Landesliste Überhangmandate anfallen, dann zahlen dafür halt die CDU-Landesverbände, die keine Übermandate haben. Dann kommen da halt Baden-Württemberger rein und die Rechnung zahlen dann die CDU-Landesverbände, sagen wir mal, in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern oder wo auch immer. Das könnten sie theoretisch noch machen. Es scheitert spätestens bei der Partei, die die meisten Überhangmandate produziert, nämlich der CSU, die ja nur in Bayern antritt und deswegen mit der können sie nichts verrechnen. Es gibt keine Partei, weil die CSU selbstständig ist, können sie mit der CSU nichts verrechnen. Deswegen gibt es dafür inhärent keine Lösung. So, bleibt schließlich die dritte Lösung und das ist jetzt die Lösung, die das neue Wahlrecht beschreitet. Die neue Lösung besteht darin, dass man es zulasten der Wahlkreise löst und den bisherigen Automatismus zwischen dem Gewinn der meisten Erststimmen im Wahlkreis und der automatischen Zuteilung eines Parlamentssitzes, diesen Automatismus durchbricht und zusätzliche Voraussetzungen einführt. Da können wir jetzt gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen, worin diese zusätzlichen Voraussetzungen bestehen.
Sehr gerne. Eine der Änderungen des neuen Wahlrechts ist ja die Streichung oder Fall der Grundmandatsklausel. Die Grundmandatsklausel hat gesagt, ja, im Wesentlichen ermöglicht auch Parteien, die im Wahlergebnis auch unterhalb der 5%-Hürde sind, dass sie mit 3 Direktmandaten trotzdem mit voller Fraktionsstärke in den Bundestag einziehen können. Das war bei der Linkspartei in der letzten Bundestagswahl so. Ich hätte dann die Frage, weil die Wahlreform ja auch von der Ampelkoalition, von SPD, Grünen und FDP beschlossen wurde, benachteiligt die Wahlreform bestimmte Parteien wie die Linkspartei oder auch die CSU, die ja auch in der letzten Bundestagswahl nur bei knapp 5,2% war. Also ist die Wahlreform ein Machtinstrument der Ampelkoalition?
Ja, also vielleicht an dieser Stelle mal ein kleiner Transparenzhinweis für Hörerinnen und Hörer. Also ich war an dem Zustandekommen dieses Wahlrechtsentwurfs nicht völlig unbeteiligt, sondern habe die mit einer Kollegin und einem Kollegen zusammen die Ampelparteien bei der Ausarbeitung dieses Entwurfs beraten. Insofern habe ich da keine völlig neutrale Meinung dazu. Da sind jetzt mehrere Dinge in Ihrer Frage drin. Die erste Frage ist ein sehr allgemeiner Punkt. Ist das ein Machtinstrument? Ja, klar. Natürlich. Und da ist aber auch gar nichts falsch dran. Es gibt kein neutrales Wahlrecht. Das ist eine Chimäre. Jedes beliebige Wahlrecht, was Sie sich ausdenken könnten, hat strategische Effekte, die von unterschiedlichen politischen Akteuren besser oder schlechter ausgenutzt werden können. Die Vorstellung, dass man gewissermaßen ein Wahlrecht sich ausdenken könnte, was gegenüber dem politischen Wettbewerb vollständig neutral, unbeteiligt, rein sachlich wäre, das ist eine Fehlvorstellung. Ganz einfach deswegen, weil natürlich die Art und Weise, wie sich der demokratische Wille bildet, nicht etwas ist, was sozusagen den Regeln des Wahlrechts vorangeht, sondern der demokratische Wille bildet sich eben entlang der Regeln des Wahlrechts. Das heißt, wir haben eine wechselseitige Beeinflussung und natürlich ist das eine zentrale Machtfrage der Demokratie, wie man das Wahlrecht aufbaut. Darin ist aber auch gar nichts schlecht. Deswegen sind ja parlamentarische Mehrheiten gewählt, damit sie Machtfragen entscheiden. Die andere Frage ist, ob man dieses neue Wahlrecht verfassungsrechtlich nach den üblichen Standards gut rechtfertigen kann. Und da sind zwei Fragen. Die eine ist die von Ihnen genannte, Abschaffung der Grundmandatsklausel. Wir kommen da gleich dazu. Und die zweite, ich möchte das gleich noch sagen, weil es eben damit im Zusammenhang steht, ist die Abschaffung der ausnahmslosen Wahlkreisrepräsentation, also der automatischen Mandatszuteilung im Fall des Gewinns des Wahlkreises. Mit welchem wollen wir anfangen? Sind im Grunde beides das Gleiche, aber
gerne erstmal mit der zweiten.
Scheint mir auch sinnvoll zu sein. Das Argument ist ja hier, es sei undemokratisch, dass nicht mehr automatisch die Wahlkreismehrheit zu einem Mandat führt. Die Lösung des jetzigen Wahlrechts ist, jetzt möglichst untechnisch formuliert, zu sagen, ein Wahlkreis kann nur dann gewonnen sein, wenn für dieses Wahlkreismandat nach den Zweitstimmenergebnissen der Parteieinsitz zusteht. Man löst also das Spannungsverhältnis zwischen Wahlkreis und Verhältniswahl zugunsten der Verhältniswahl und sagt, das Bundestagswahlrecht ist im Grunde ein reines Verhältniswahlrecht. Man sagt, in einem ersten Schritt, dem politisch entscheidenden und rechtlich entscheidenden Schritt, werden die Sitzanteile der Parteien ermittelt. Sowohl insgesamt auf Bundesebene, als auch dann runtergerechnet für die Landesverbände und die Landeslisten. Man sagt also, der A-Partei steht von den 630 Sitzen, stehen nach dem Verhältniswahl 200 Sitze zu. Dann guckt man sich die Anteile der einzelnen Länder an, der einzelnen Landeslisten an. Dann sagt der Landesliste, stehen von diesen 200 Sitzen, die der A-Partei zustehen, stehen der Landesliste im Land Niedersachsen, sagen wir 26 zu. Und dann guckt man, woher kommen diese 26 Leute. Wenn jetzt die A-Partei in Niedersachsen mehr als 26 Wahlkreise gewonnen hat, ja, dann haben wir die bisherige Überhangkonstellation, dann wäre also der 27. und 28. Bewerber, wären bisher Überhangkandidaten gewesen. Und jetzt sagt man aber nein, die Wahlkreismehrheit muss gedeckt sein von Zweitstimmen. Das Prinzip der Zweitstimmendeckung. Hinter der Wahlkreismehrheit muss ein hinreichender Anteil von Zweitstimmen. Das heißt, wenn die Parteien in dem Land für die Landesliste nur Anrecht auf 26 Sitze hat, dann kann sie auch nur 26 Wahlkreiserste auf dieses Kontingent schicken. Die anderen Wahlkreise werden dann nicht mehr zugeteilt. Ist das ein Demokratieproblem? Das wird ja von denjenigen, die gegen diese Reform sind, in einer sehr massiven Weise vertreten. Ich meine, nein. Es ist nämlich nur dann ein Demokratieproblem, wenn man einfach das neue Wahlrecht nicht am Maßstab der Verfassung misst, sondern am Maßstab des alten Wahlrechts. Das ist aber, glaube ich, ein methodischer Fehler. Das Wahlrecht ist ja im Grundgesetz nicht festgelegt. Nach ständiger Karlsruher Rechtsprechung ist der Gesetzgeber frei, sich zwischen unterschiedlichen Wahlrechtssystemen zu unterscheiden, und die Verhältniswahl ist ein anerkanntes Wahlrechtssystem. Und der Gesetzgeber hat selbstverständlich das demokratische Recht, das Bundestagswahlrecht nach den Grundsätzen der Verhältniswahl aufzubauen. Wenn er aber sagt, das Verhältniswahlrecht ist das primäre Wahlsystem, dann gibt es keinen Grund, es gibt gar kein Argument zu sagen, die Wahlkreise, die ja ein Element der Mehrheitswahl sind, müssen aber dann automatisch repräsentiert werden. Weil das Argument kommt aus dem Mehrheitswahlrecht. Das Mehrheitswahlrecht ist aber gerade abgeschafft. Das ist das Erste mit den Wahlkreisen. Ist das verständlich als Prinzip?
Ja, auf die Aussage würde ich dann nochmal im Rahmen der Grundmandatsklausel zurückkommen und das vielleicht miteinander verknüpfen, aber vielleicht
erstmal
zur Grundmandatsklausel.
Die Grundmandatsklausel ist ja ein ganz merkwürdiges Ding. Sie haben das ja so schön beschrieben. Ne? Also man kann das ja so ein bisschen sich noch mal ein bisschen vor Augen führen, was das eigentlich bedeutet. Also die Grundmandatsklausel sagt, wenn eine Partei in drei Wahlkreisen, drei von 299, egal wo die sind, den Wahlkreissieger stellt, dann suspendiert das die 5%-Hürde. Das heißt, die Sperrklausel für die Zuteilung von Sitzen nach dem Verhältniswahlausgleich. Klingt erstmal schön, klingt erstmal super, Minderheitenschutz und so. So richtig klar war das eigentlich im alten Wahlrecht auch nie, was eigentlich der Grund dafür ist, weil alle denkbaren Rechtfertigungsgründe verfassungsrechtlicher Art ziehen eigentlich nicht so richtig. Könnt ihr ja sagen, okay, das ist gerechtfertigt durch Föderalismus. Ja, war es aber nicht, weil das Wahlrecht gar nicht vorsah, dass diese drei Sitze in einem Land gewonnen werden müssen. Eine föderative Grundmandatsklausel hätte ja sagen müssen, okay, wenn ihr in einem Bundesland drei, dann seid ihr für die Identität eines Bundeslandes so eine super wichtige Partei. Und dann suspendiert es die Sperrklausel. Das war aber gar nicht die Regelung. Es genügte ja, wenn ein Wahlkreis am Chiemsee, einer in Göttingen und der dritte in Mecklenburg-Vorpommern. Das war völlig ausreichend. Das heißt, es gab keine föderative Logik der Grundmandatsklausel. Es gab auch kein Regionalcluster. Man könnte natürlich sagen, die drei Wahlkreise müssen so ungefähr in der gleichen Gegend liegen. War nicht nötig. Und dann führte das natürlich dazu, dass Stichwort Linkspartei. Auch wenn die Linkspartei zum Beispiel jetzt drei Wahlkreise in Berlin und Leipzig gewonnen hat, davon auch die linken Liste, die Landesliste der Linkspartei in meinetwegen in Baden-Württemberg profitiert hat. Aber wo ist eigentlich nochmal genau der verfassungsrechtliche Grund dafür, dass ein linken Abgeordneter aus Baden-Württemberg einziehen darf, weil die Leute weil Einzelkandidaten in Berlin und Leipzig Direktmandate gewonnen haben? Das ist nicht so ganz klar. Und zumal, wenn man es vergleicht, wo ist eigentlich der rechtfertigende Grund für die Ungleichbehandlung zwischen einer, sagen wir mal, 4,9% Partei, wie beispielsweise die FDP 2013, die 2013 irgendwie bei 4,9% gelandet ist, aber kein Direktmandat gewonnen hat, und jetzt hypothetisch einer 2% Partei, die aber drei Direktmandate gewonnen und dann reinzieht. Also wie rechtfertige ich diese Ungleichbehandlung? Das ist einigermaßen fragwürdig gewesen. Es gibt das für den Rechtsprechung, haben wir gesagt, das ist okay. So. Aber so richtig klar war das bisher nicht. Und jetzt hat die Ampel zu einem relativ späten Zeitpunkt im Gesetzgebungsverfahren gesagt, ja, also die Grundmandatsklausel ist ja eigentlich, und das stimmt natürlich, ist eigentlich eine Idee, die aus dem Mehrheitswahlrecht kommt oder die systematisch etwas mit dem Mehrheitswahlrecht zu tun hat. Ich würde nicht sagen, dass sie zwingend mit dem Mehrheitswahlrecht zusammenhängen. Und die passt eigentlich nicht zum reinen Verhältniswahlrecht. Das stimmt auch. Und haben die jetzt gestrichen. Das hat natürlich zur Folge, dass die bisherige Geschäftsgrundlage für die parlamentarische Repräsentation der Linkspartei entfällt und die CSU, die ja bundesweit so in der Nähe der 5%-Hürde operiert, neuerdings, jedenfalls in Gefahr kommen könnte, wenn sie unter die 5%-Hürde rutscht, dass sie insgesamt aus dem Bundestag fällt. Ja, jetzt ist das ein verfassungsrechtliches Problem. Wahrscheinlich nicht. Also wahrscheinlich jedenfalls nicht direkt. Ein Argument, sich auszudenken, dass die Grundmandatsklausel verfassungsrechtlich garantiert ist. Also, das glaube ich, geht nicht. Also, es gibt, glaube ich, kein plausibles Argument zu sagen, irgendwie aus dem Demokratieprinzip kann man die Grundmandatsklausel ableiten. Das ist nicht seriös machbar. Das Argument, was man spielen könnte, wäre zu sagen, die 5%-Hürde ist eine relativ starke Beeinträchtigung der Chancengleichheit der Parteien. Das ist ein ziemlich massiver Eingriff in die Chancengleichheit der Parteien. Und damit natürlich irgendwie in der Rechtsprechung sogenannte Erfolgswertgleichheit der Zweitstimme. Ist das zu rechtfertigen? Und da kann man jetzt sagen, naja, früher war das abgemildert durch die Grundmandatsklausel, diese Eingriff. Es gab immer noch einen Ausweg, wenn man regionale Stärke hatte. Jetzt, ohne die Grundmandatsklausel, wird natürlich die Hürde für Regionalparteien nochmal deutlich hochgesetzt. Und ich sage jetzt mal Regionalparteien, meine die Linkspartei und die CSU, die haben natürlich vieles auch nicht gemeinsam, aber sie sind typologisch beides Regionalparteien. Die Hürde wird dadurch nochmal höher gesetzt. Jetzt könnte man natürlich dann insgesamt eine neue verfassungsrechtliche Diskussion über die 5%-Hürde anfangen. Andererseits, und ich würde jetzt sagen, jetzt kommt wieder das Gegenargument, naja, es ist halt eine Bundestagswahl. Und jetzt zu sagen, der Sinn der Bundestagswahl ist die optimale Repräsentation von Regionalparteien, das scheint mir auch kein total zwingendes Argument. Wir sind es natürlich gewohnt. Wir sind es halt gewohnt vom alten Wahlrecht, dass sich wegen der Grundmandatsklausel die Linkspartei durchsetzen kann, die CSU in Sicherheit ist. Ja gut, aber muss das so sein? Müssen die Spielregeln für alle Ewigkeit so festgeschrieben werden, dass das Bundestagswahlrecht Regionalparteien diesen Weg eröffnet? Auch das scheint mir eigentlich nicht zwingend zu sein.
Und zwar sprachen Sie ja davon, dass diese Grundmandatsklausel nicht Ausfluss des Demokratieprinzips sei und dass man das eben auch nicht, also die Existenz dieser Klausel, nicht über einen Föderalismusgedanken rechtfertigen könnte. Trotzdem, wenn man in der einschlägigen Literatur das Ganze recherchiert, dann kommt dabei zumindest heraus, dass diese Repräsentation, indem man eben sagt, sobald man als Partei drei Wahlkreise direkt gewinnt, dass man dann eben durch diese Listen in den Bundestag einzieht, dass das eben eine effektive Integration des Staatsvolkes widerspiegeln bzw. gewährleisten könnte und diesen sogenannten profilierten Schwerpunktparteien, nehmen wir eben die Linke in Berlin oder Leipzig, denen die Möglichkeit gibt, dort auf Bundesebene repräsentiert zu sein, könnte man das nicht doch als Argument dafür sehen, dass es doch etwas mit dem Demokratieprinzip zu tun haben könnte?
Ja, auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall. Und ich würde glauben, dass man die Wucht und die Schlagkraft dieses Arguments gar nicht unterschätzen kann. Es gibt aber gerade bei Wahlregeln und Demokratieprinzip eine, ich würde mal sagen, methodische Versuchung, die man jetzt, dieses Geiles mit dem jetzigen Bundestagswahlrecht, die allgemein ist. Wahlregeln einer Demokratie sind Regeln, die ganz stark das strategische Verhalten von Akteuren steuern. Also egal, welche Demokratie sie gucken, Parteien, Kandidaten, Gruppen optimieren ihr strategisches Verhalten bei Wahlen nach Maßgabe der Regeln, die es eben gibt. Völlig normal, sie wollen halt gewählt werden. Wenn sie in einem Mehrheitswahlrecht gewählt werden wollen, entwickeln sie eine andere Strategie, als wenn sie in einem Verhältniswahlrecht gewählt werden wollen. Wenn sie in einem personalisierten Verhältniswahlrecht in der Bundesrepublik gewählt werden wollen, haben sie wieder nochmal eine andere Strategie. Deswegen sind die Wahlrechtsregeln Formen des strategischen die strategische Orientierung von politischen Akteuren ganz stark. Weil das so ist, gibt es immer eine ganz große Status Quo-Orientierung in der Demokratievorstellung in Bezug auf Wahlen. Also alle Akteure, Parteien, Kandidaten, auch Wählerinnen und Wähler. Ja, wir sind in unserer Art, wie wir wählen, natürlich auch durch die strategischen Gegebenheiten des bisherigen Wahlrechts geprägt. Also alle, die da drin sind, stellen sich die Regeln, nachdem sie ihre eigenen strategischen Entscheidungen getroffen haben, typischerweise als die beste, optimalste Form von Demokratie vor. In so nur Parteien und Kandidaten. Ist doch klar. Ja? Jeder hält das System, aus dem er selbst hervorgegangen ist, für das Beste. Das ist in Jura auch so. Ja? Alle, die Staatsexamen erfolgreich und mit großem Erfolg gemacht haben, halten ein Staatsexamen für einen optimalen Weg der Prüfung. Ganz einfach deswegen, weil sie selber darin Erfolg hatten. Ja. Und es ist überhaupt gar nicht anders mit Bundestagswahlen. Alle Parteien, die aus Bundestagswahlen erfolgreich hervorgegangen sind, und ich meine zum Beispiel die Unionsparteien, sind ja nun über viele Jahrzehnte hinein sehr erfolgreich bei Bundestagswahlen, natürlich halten die den Status quo der Bundestagswahl für das demokratischste und demokratisch sinnvollste Form von Wahl. Ist doch völlig klar. Die andere Frage ist, ob es eigentlich überzeugende verfassungsrechtliche Argumente gibt, dass dieser Systemwechsel, also die Einführung eines anderen primären Verteilungsprinzips, nämlich eines rein proportionalen Verteilungsprinzips für die Sitze, ob es da eigentlich verfassungsrechtliche Argumente gibt. Ich hätte da ehrlich gesagt meine Zweifel, ganz einfach auch unter Berücksichtigung der gesamten mir bekannten Rechtsprechung, weil diese, da könnte man jetzt unendlich darüber reden, gibt ja auch sehr viele Entscheidungen zum Wahlrecht, die auch zum Teil sehr speziell sind. Wenn man sie in einem Satz zusammenfassen will, die Rechtsprechung, muss man ja sagen, das Gericht hat immer nur Anstoß genommen an Regelungen, die proportionale Repräsentation der Parteien nach den Zweitstimmenergebnissen verzerren. Es hat Anstoß genommen an Überhangmandaten, es hat Anstoß genommen am negativen Stimmgewicht und an verschiedenen anderen Dingen. Nur darum ging es. Das ist der Kern des verfassungsrechtlichen Maßstabs, dass das Gericht, insbesondere der Zweite Senat, das Bundestagswahlrecht zunehmend als ein Verhältniswahlrecht rekonstruiert hat und Abweichungen von der Verhältniswahl verfassungsrechtlich problematisiert worden sind. Und dieses neue Wahlrecht führt nun gerade aber das Verhältniswahlrecht besonders rein durch. Das heißt, ich kann mir eigentlich auch auf der Basis der Rechtsprechung nicht so richtig vorstellen, wo eigentlich die verfassungsrechtliche Kritik ist. Es sei denn, man denkt eben vom Status quo her und denkt, mein Kölner Kollege Christoph Schönberger hat das in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung finde ich sehr schön und plastisch formuliert. Es sei denn, man sagt eben, Aufgabe des Bundestagswahlrechts ist die möglichst optimale Absicherung der CSU. Aber das ist eben ein Status Quo-Argument und das ist eigentlich kein verfassungsrechtliches Demokratie-Argument.
Als nächstes stellt sich für mich zumindest die Frage, das Wahlrecht bzw. die Wahl ist ja auch ein großes Gut der Demokratie. Es ist auch einer der wesentlichen und auch wenigen Optionen auch für die Bevölkerung, sich auch politisch zu engagieren. Es stellt sich für mich die Frage, warum es bei so einem wichtigen Thema wie beim Wahlrecht, warum hier eine einfache oder eine absolute politische Regierungsmehrheit ausreicht. Warum bräuchte man auch nicht für den Falle einer guten Repräsentation, ähnlich wie auch bei einer Wahl der Bundesverfassungsrichter, warum führt man bei einer Wahlreform warum braucht man dafür keine Zweidrittelmehrheit?
Ja, sehr gute Frage. Auf die es wiederum ja, ich versuche mal vielleicht vom Ende her zu argumentieren. Was wären denn die Alternativen? Die eine Alternative wäre Zweidrittelmehrheit, hatten Sie gesagt. Man könnte aber auch zum Beispiel sagen, warum wird das Wahlrecht, also die Regeln, nach denen Repräsentanten gewählt werden, überhaupt von diesen Repräsentanten beschlossen? Wieso macht man nicht zum Beispiel einen großen virtuellen Bürgerrat zum Wahlrecht, wo einfach 100.000 statistisch zufällig ausgeloste Wahlberechtigte sich in geeigneter Form zusammenschalten und überlegen, wie das Wahlrecht sein soll. Und dann wird es eben so gemacht. Oder warum wird das Wahlrecht nicht eigentlich vom Bundesverfassungsgericht dekretiert, einfach beschlossen und vorgegeben, aus der Verfassung abgeleitet oder so? Es gibt ja ganz viele Alternativen gegenüber dieser Mehrheitsentscheidung. Also, das Erste, was ich zu bedenken geben würde, ich will das jetzt gar nicht festlegen, es gibt, glaube ich, gute Gründe zu sagen, die Kernregeln des Wahlrechts sollten verfassungsrechtlich garantiert sein und der Mehrheit enthoben werden. Das Erste, was ich zu bedenken geben würde, ist, eine Zweidrittelmehrheit hat nicht ohne weiteres eine höhere demokratische Legitimation. Wir denken das immer notwendigerweise. Wir sagen immer, je größer die Mehrheit, desto besser. Ja? Das ist ein ganz typischer, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, es ist eine typisch deutsche Vorstellung, dass wir im Zweifel demokratisch immer so ganz großen Mehrheiten ganz viel zutrauen. Ja, es ist schon schön, wenn viele dafür sind. Das Problem ist nur, wenn Sie die Mehrheitsanforderungen hochsetzen, errichten Sie Vetorechte von Minderheiten. Das ist die Kehrseite. Wenn Sie sagen, wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit, hat ein Drittel plus eine Stimme ein Veto. Das wird nur eine andere Weise zu sagen, Zweidrittelmehrheit. Die reine Mehrheit, 50% plus eine Stimme, heißt demokratietheoretisch gesprochen, dass alle Mitglieder, die daran teilnehmen, die gleiche Chance zu haben, ihre Vorstellung durchzusetzen. Eine qualifizierte Mehrheit, eine Zweidrittelmehrheit oder eine Dreiviertelmehrheit oder was auch immer, heißt immer, dass Minderheiten den Prozess blockieren können. Muss man sich aber sehr gut überlegen, wann man Minderheiten das Recht gibt, Prozesse zu blockieren. Wir haben ja eine Wahlrechtsdiskussion hinter uns, die, ich würde mal sagen, über mindestens 10 Jahre, wenn nicht länger, wirklich blockiert worden ist, dass eine Regierungspartei unter der Fuchtel einer sehr kleinen Minderheit stand, die an dem Status quo des bisherigen Wahlrechts hochgradig interessiert war und dadurch jede Form von Reform es geschafft hat zu blockieren. Und Blockaderechte von Minderheiten sind halt die Kehrseite von überparteilichen Mehrheiten. So. Wenn Sie Einstimmigkeitserfordernis haben, haben alle ein Vetorecht. Ja, dann geht gar nichts mehr. Also, ich will das auch nur zu bedenken geben. Man muss sich immer sehr gut überlegen, was die Kehrseite von Mehrheitserfordernissen ist. Im Fall des Wahlrechts würde ich schon sagen, das einfache Mehrheitswahlrecht ist in der Bundesrepublik recht, die einfache Änderung des Wahlrechts mit einfacher Mehrheit ist in der Bundesrepublik relativ gut zu rechtfertigen, auch normativ zu rechtfertigen, weil es gerade im Wahlrecht eine relativ scharf nachgezogene verfassungsgerichtliche Kontrolle gibt. Das große Problem einfacher Mehrheiten im Wahlrecht ist ja nicht, dass eine Mehrheit auf die Idee kommt, ein faires Verhältniswahlrecht einzuführen. Das ist ja kein Problem. Ja, ist halt dann so. Das ist ja das Schöne an Demokratie, dass Demokratien sich über ihre eigenen Legitimitätsgrundlagen verständigen können. Ja, dass wir sagen können, wir entscheiden in Mehrheit darüber, wie wir repräsentiert werden wollen. Das ist ja was Tolles. Das Problem der einfachen Mehrheit ist ja, wenn sie genutzt wird, um die eigenen Machtbedingungen zu zementieren. Also zum Beispiel Gerrymandering. Also wenn Mehrheiten ihre Mehrheit nutzen, um Wahlkreise so zuzuschneiden, dass die Minderheit nie gewinnen kann. Das kann man ja in den USA ganz gut studieren. So, wenn wir aber ein politisches System haben, wo man sagt, naja, die Kontrolle der demokratischen Chancengleichheit durch die Verfassungsgerichtsbarkeit funktioniert im Prinzip als ein, jetzt muss ich dafür nicht mit jedem Teil der Rechtsprechung, muss nicht sagen, jede Entscheidung aus Karlsruhe ist toll zum Beispiel, im Gegenteil, ja. Aber im Prinzip funktioniert eine Kontrolle, die ausschließt, dass Mehrheiten durch Wahlrechtsänderungen ihre eigene Macht zementieren. Dann glaube ich, gibt es eigentlich auch gute Gründe zu sagen, dann reicht die einfache Mehrheit.
Sie meinten in Ihrem Interview mit der Zeit übrigens auch sehr lesenswert, dass in Reaktion auf den Fall der Grundmandatsklausel die 5%-Hürde fallen könnte. Was meinen Sie genau damit?
Damit meine ich das, was wir vorhin schon besprochen hatten. Also damit meine ich, dass die verfassungsrechtlichen Angriffe gegen das neue Wahlrecht ja nicht direkt auf die Grundmandatsklausel gerichtet werden können. Also dazu müsste man ja, wie gesagt, behaupten, die Grundmandatsklausel folge zwingend aus verfassungsrechtlichen Vorgaben. Das, glaube ich, kann man nicht im Ernst vertreten. Die verfassungsrechtlichen Angriffe werden sich richten auf die 5%-Hürde in ihrer jetzigen Form ohne die Grundmandatsklausel. Sie werden also, das Argument wird lauten, der verfassungsgerichtlichen Angriffe wird lauten, die 5%-Hürde mag verfassungsgemäß gewesen sein bisher, weil sie die Modifikation durch die Grundmandatsklausel kannte. Sie ist es jedenfalls aber jetzt nicht mehr, weil die Hürden jetzt für Regionalparteien zu hoch geworden sind. Und jetzt könnte man natürlich, ich sage nicht, dass ich das voraussehe, ich sage nur, es ist natürlich etwas, was passieren könnte, dass sich das Argument durchsetzt, dass in der Tat die Bedingungen, die Beeinträchtigung der Chancengleichheit für kleinere Parteien zu groß, zu gewichtig, zu scharf werden, ohne dass es neben der 5%-Hürde irgendeine Form von Unterausnahme gibt. Das hätte aber natürlich zur Folge, dass man das Problem sehr unterschiedlich lesen kann. Ja, also das wissen ja alle Jurastudierenden seit dem zweiten Semester. Bei Gleichheitsverstöße führen regelmäßig nicht zur verfassungsrechtlichen Nichtigkeit der Gesetze. Warum? Weil der Gesetzgeber typischerweise mehrere Möglichkeiten hat, einen Gleichheitsverstoß zu beseitigen. Das ist ja bei Verletzung der persönlichen Gleichheit nicht anders als bei Verletzung der Wahlrechtsgleichheit. Wenn man das Argument so sehen würde, ich sage nicht, dass ich habe ja gerade gesagt, warum ich es eigentlich tendenziell anders sehe, aber wenn man das Argument so kauft, hätte man ja immer noch nicht das alte Wahlrecht zurück, sondern man könnte dann sagen, na ja, der Gesetzgeber könnte die alte Grundmandatsklausel wieder einführen, er könnte eine föderative Grundmandatsklausel, er könnte die 5%-Hürde auf 4% absenken oder er könnte bestimmte Vorgaben machen, wenn eine Partei in einem Bundesland, sagen wir, 20% der Zweitstimmen erreicht hat, dann ist sie von der 5%-Hürde ausgenommen oder wenn sie in zwei Bundesländern mindestens 15% der... Es gibt 100.000 verschiedene Möglichkeiten, theoretisch gesprochen, eine zu hart befundene 5%-Hürde zu modifizieren. Da kann man sich übrigens auch ganz abgesehen davon, also bloß weil wir in der Bundesrepublik immer eine 5%-Hürde gehabt haben, heißt das nicht, dass wir jetzt die 5%-Hürde bis in alle Ewigkeit jeder Entordnung erzogen ist. Natürlich nicht. Das ist ja das Schöne in der Demokratie. Man kann immer wieder neu darüber nachdenken, wie man wählen will. Aber es gäbe jedenfalls auch gegenüber dem heutigen Zustand 20, 30 verschiedene Varianten, die 5%-Klausel zu modifizieren. Und keine davon ist jetzt per se verfassungsrechtlich zwingend oder ausgeschlossen.
Könnte nicht entlang der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gegen die Absenkung der 5%-Hürde sprechen, dass bisher die 5%-Hürde oder der Sinn und Zweck der 5%-Hürde darin bestand, dass das Parlament in Verantwortung für das Gesamtwohl eine Mehrheit stellen würde, die eben dann ein funktionsfähiges Organ bilden würde. Das heißt, dass eben durch die 5%-Hürde ein effektiv agierendes Organ bestünde, würde das nicht in gewisser Weise dadurch aufgehoben bzw. eingeschränkt werden, dass eben die 5%-Hürde, sagen wir mal, auf 4 oder 3% oder 2% hinabgesenkt werden würde.
Absolut. Also völlig einverstanden. Ich bin ein großer Fan der 5%-Hürde. Die 5%-Hürde ist ein tolles Instrument. Die 5%-Hürde ist ein ganz großer Stabilitätsfaktor für Parteien, verhindert Abspaltung von Parteiflügeln, fördert enorm Konsensfähigkeit von Parteien, erleichtert enorm Regierungsbildung. 5%-Hürde ist großartig. Die Bundesrepublik hat ganz viel der 5%-Hürde zu verdanken von ihrer Entwicklung. Ich würde das Argument gerne stärken. Ja, die 5%-Hürde sollte unbedingt bleiben in ihrer bisherigen Form. Ich sehe einfach nur, dass es eine Tendenz, insbesondere des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts gibt, sich normativ kritisch zu diesem Argument zu verhalten, dass das Wahlrecht auch die Aufgabe der Bildung von mehrheitsfähigen Parlamenten hat. Ich erinnere an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu der Sperrklausel im Europawahlrecht. Das Gericht hat außerdem die Sperrklausel im Kommunalwahlrecht für verfassungswidrig erklärt. Es ist halt um das Bundestagswahlrecht bisher mehr so rumgeschlichen. Aber tendenziell ist insbesondere der Zweite Senat kritisch gegenüber diesem Argument. Ich halte das aber nicht für überzeugend. Ich finde, man sollte sich Mühe geben, dass man diese Überzeugungskraft dieses gerade von Ihnen skizzierten Arguments noch erneuert. Weil ich glaube, gerade jetzt, gerade in einem pluralistischen Parteiensystem, brauchen wir diese 5%-Hürde dringender, als wir sie je gebraucht haben.
Wir haben davor schon darüber gesprochen, dass bei der Wahlrechtsreform eine einfache oder eine absolute Regierungsmehrheit ausgereicht hätte. Jetzt auch im Hinblick von weiteren, nicht Umfragen, aber von dem bisherigen Stand der Dinge, sieht es ja momentan so aus, dass die Ampelregierung, wenn wir jetzt auf die aktuellen Umfragen schauen würden, momentan keine parlamentarische Mehrheit hätte. Ich frage mich, ist die Wahlrechtsreform nur ein Vorläufer für weitere Reformen, weil die Machtverteilung könnten sich ja in der nächsten Bundestagswahl verschieben. Und die CDU und CSU hat ja schon bereits angekündigt, dass die Wahlrechtsreform, die jetzt verabschiedet wurde, dass die für die Union wortwörtlich eine Attacke gegen die Demokratie wäre.
Ja, stimmt schon. Also erstmal, nichts wird so heiß gegessen, wie es bekanntlich gekocht wird. Zweitens, das ist der Sache nach natürlich ganz unproblematisch. Natürlich ist jedes wahlrechtliche Settlement nur eine Verständigung auf Zeit. Nichts, keine Regeln sind für immer. Dass das Wahlrecht auch in künftig reformiert werden wird, ist nicht problematisch, sondern es ist zutiefst demokratisch. Also es gilt für das Wahlrecht nichts anderes als für die Kirche, semper reformanda. Aber ist natürlich jetzt in diesem konkreten Fall kein besonders plausibles Szenario. Denn von einem Rückkehr zum alten Wahlrecht oder noch stärker für die Einführung eines Grabenwahlrechts, wie sich die Union sich das vorgestellt hat über lange Zeit, dass man also Wahlkreismandate und Zweitstimmen gar nicht miteinander verrechnet. Davon würde ja im jetzigen Parteiensystem überhaupt keine Partei außer der Union profitieren. Und dass die Union jetzt Zweitstimmergebnisse einfährt, die es ihr erlauben würden, das einfach alleine durchzusetzen, davon sind wir nun weit entfernt, das halte ich für nicht für realistisch. Und dass die Union irgendwelche Koalitionspartner findet, die das dann wieder zurück, den halte ich für sehr ausgeschlossen. Im Gegenteil glaube ich, dass wenn man jetzt das verfassungsgerichtliche Verfahren abwartet und wir dann über das neue Wahlrecht eine Karlsruher Entscheidung haben, dass das ein Wahlrecht ist, mit dem sich eigentlich alle Parteien der Bundesrepublik auch langfristig gut werden arrangieren können, was effektive Chancengleichheit sichert, was keine illegitimen Wettbewerbsvorteile an irgendeiner Seite des politischen Spektrums entstehen lässt. Also es ist eigentlich ein Wahlrecht, was, wenn man jetzt erstmal die kurze Aufregung über diese Reform abwartet, was auf die lange Sicht, glaube ich, nicht so leicht als zu skandalisieren oder zu politisieren ist. Insofern würde ich das eher gelassen sehen.
Zum Abschluss nochmal eine Frage vor allem für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer. Unabhängig jetzt von der jetzigen Wahlrechtsreform möchte ich Ihnen mal eine Frage stellen bezüglich einer wirklichen Erweiterung des Wahlrechts. Was halten Sie eigentlich von der Forderung, das Wahlalter auf 16 zu senken?
Ja, das Wahlalter ist ja bei 18 unter anderem auch deswegen, weil es immer wieder abgesenkt wurde. Das Wahlalter war ja auch schon mal bei 21 und kennen auch aus früheren Verfassungen, historischen Verfassungen, Wahlalter, die noch viel später begannen. Also die Frage, wann der Mensch denjenigen Zustand erreicht hat, der es ihm erlaubt, politisch aktiv zu sein, das wird zu allen Zeiten immer wieder anders beurteilt. Sie finden ja auch im Grundgesetz noch Reste einer älteren Vorstellung, zum Beispiel in der passiven Amtsfähigkeit. Also der Bundespräsident muss, glaube ich, 40 sein, Bundesverfassungsrichter müssen 40 sein. Das sind noch so alte republikanische Vorstellungen, dass Inhaber öffentlicher Ämter ein bestimmtes Alter, eine bestimmte Würdigkeit und so erreicht haben müssen. Kann man ja auch sagen, ne? Vielleicht wäre der Klimabeschluss noch radikaler ausgefallen, wenn der Bundesverfassungsgericht lauter 23-Jährige sitzen würde. Warum ist das eigentlich so? Ja. Also, und in diese ganze Frage, wie ist eigentlich, gehören eigentlich politische Beteiligung und Lebensalter zusammen, gehört natürlich auch diese Wahlrechtsfrage, auch das ist natürlich eine, in der es strategische Interessen von Parteien gibt, ganz starke sogar, weil wir natürlich wissen aus Umfragen, welche Parteien in der Alterskohorte 16 bis 18 stärker reüssieren als welche und welche nicht. Ich halte das, also man kann das natürlich jetzt verfassungsrechtlich, halte ich das für neutral, man kann das machen, wenn man dafür verfassungsändernde Mehrheiten zustande kriegt. Dafür braucht man eine verfassungsändernde Mehrheit, weil es in der Verfassung steht. Man kann das machen, es ist aber nicht verfassungsrechtlich zwingend. Politische Gründe gibt es sicherlich viele dafür und dagegen, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass die 16- bis 18-Jährigen keine homogene Gruppe sind. Also es ist sehr schwer, eine generalisierbare Aussage über den politischen Geisteszustand der 16- bis 18-Jährigen zu schließen, sondern es ist eine normative Frage, wem man politische Aktivrechte zugesteht. Wahrscheinlich braucht man irgendwo eine Grenze. Ja? Wenn man 16 hat, würde man sagen, warum nicht 14? Wenn man 14 hat, warum nicht 12? Ne? Und irgendwie in einem gewissen Alter, wo die Leute nicht mal einen Stift halten können, muss man dann wahrscheinlich sagen, wird das Wahlrecht durch die Eltern ausgeübt. Auch das ist ja eine Vorstellung, die es gibt. Auch das ist ja eine Forderung, die erhoben worden ist. Also, das kann man machen. Ich habe da keine sehr starken Präferenzen, aber verfassungsrechtlich würde ich sagen, ist das eine neutrale Frage.
Das war's schon. Dann bedanke ich mich sehr herzlich. Wir beide bedanken uns für das sehr wunderbare Gespräch und vielen Dank, Herr Professor Meinl.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder von Law to Give.